Grüß dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zu euch. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei der Katechismus-Sendung. Ich begrüße auch Herrn Pfarrer Hellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Zureich, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich auch, dass Sie heute wieder dabei sind.
Wie jeden Donnerstag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beschäftigen wir uns mit dem Thema das christliche Gebet. Das ist der vierte große Teil im Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns bereits im dritten Kapitel über das Gebetsleben. Das letzte Mal sind wir innerhalb des siebten Artikels bereits auf das mündliche Gebet eingegangen, als eine der drei Formen des Gebetes. Herr Pfarrer Rellstab, bitte geben Sie uns einen kurzen Rückblick zum mündlichen Gebet, bevor wir auf das betrachtende Gebet eingehen.
Gerne. Das mündliche Gebet, das ist nach dem Katechismus ein Gebet, das wirklich mit dem Mund gemacht wird, das wirklich über die Lippen geht. Jesus hat selber seine Jünger beten gelehrt, besonders mit dem Vaterunser. Und das ist das Gebet der Christen und das ist das wesentlichste Gebet der Christen. Und wenn wir ein solches Gebet wie das Vaterunser oder auch ein Gebet wie das Gegrüßet seist du Maria oder ein Gebet aus irgendeinem Gebetbuch beten, dann ist das mündliches Gebet. Das ist ein Sprechen zu Gott, das aber bei diesem Sprechen eigentlich bleibt. Wir gehen jetzt dann weiter zum betrachtenden Gebet und kommen dann wahrscheinlich nicht mehr heute, aber später dann zum inneren Gebet. Die drei Formen des Gebetes, mündliche Gebet, das betrachtende Gebet und das innere Gebet, die verfließt ein bisschen ineinander. Und wir werden ein bisschen sehen, dass man es nicht ganz genau unterscheiden kann, wann es jetzt etwas mündliches Gebet ist, wann es betrachtendes Gebet und wann es inneres Gebet ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, das mündliche Gebet, das ist einfach ein Gebet, das wir ausformulieren, das wir sprechen, bei dem wir wirklich ganz leise oder laut mit Gott reden, ohne zu viel dann darüber nachzudenken, was es dann für mein Leben bedeuten soll. Das wäre dann eben das betrachtende Gebet, bei dem wir heute einsteigen.
Danke, Pfarrer Rellstab, für diesen Rückblick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir fahren nun fort mit den verschiedenen Formen des Gebetes, und zwar auf der Seite 678 im katholischen Katechismus, und zwar mit der Nummer 2705. Dort heißt es: Das betrachtende Gebet, die Meditation, ist vor allem ein Suchen. Der Geist sucht das Warum und das Wie des christlichen Lebens zu erfassen, um dem, was der Herr verlangt, zustimmen und antworten zu können. Dazu bedarf es der Aufmerksamkeit, die sich aber nur schwer beherrschen lässt. Man nimmt gewöhnlich ein Buch zu Hilfe. Die christliche Überlieferung bietet eine reiche Auswahl. Die Heilige Schrift, besonders die Evangelien, Ikonen, die für den Tag vorgesehenen liturgischen Texte, die Schriften der geistlichen Väter, das geistliche Schrifttum, das große Buch der Schöpfung und jenes der Geschichte, besonders die Seite, die heute aufgeschlagen ist.
Sie sehen, liebe Zuhörer, bereits an diesem einleitenden oder ersten Artikel vom betrachtenden Gebet, dass das betrachtende Gebet doch etwas anderes ist als das mündliche Gebet. Wenn wir gesagt haben, das mündliche Gebet ist ein Formulieren von Gebetsworten, dann geht es beim betrachtenden Gebet vielmehr um das innere Suchen nach Gott und in diesem Sinne nach seinem Willen. Das Ziel des betrachtenden Gebetes ist es immer, anhand von guten Büchern, der Katechismus schlägt die Heilige Schrift vor, besonders die Evangelien, also indem man Texte aus den Evangelien oder auch aus den Briefen des heiligen Paulus oder den anderen Aposteln liest und dann aufgrund dieser Lesung etwas im Herzen erwägt, um zu verstehen, was will Gott mir damit sagen? Was hat das für einen konkreten Einfluss auf mein persönliches geistliches und menschliches Leben? Was kann ich daraus ziehen, um es für mein Leben fruchtbar zu machen? Neben den Evangelien, sagt der Katechismus, können uns auch Ikonen helfen, so in ein betrachtendes Gebet zu kommen. Also ich schaue mir eine Ikone, ein wunderbares Bild, das in der Tradition der orthodoxen Kirche einen viel höheren Stellenwert hat als bei uns. Ich betrachte so ein Bild und versuche mir vorzustellen, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Was bedeuten für mich, was willst du mir mit den Farben sagen, mit den Formen sagen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, in das betrachtende Gebet, in das Suchen nach Gott und vor allem nach seinem Willen zu kommen. Dann sagt der Katechismus auch, eine Möglichkeit ist es, die für den Tag vorgesehenen liturgischen Texte zu betrachten, sei es das Tagesgebet, das Gabengebet, das Schlussgebet oder dann eben auch die Lesung und das Evangelium. Solche Dinge können uns eben helfen, auch für den ganzen Tag ein bisschen zu spüren, was will der Herr mir heute auf den Weg geben. Weiter sagt der Katechismus auch die Schriften der geistlichen Väter. Wir können hier alle Heiligen, die so wunderschöne Bücher geschrieben haben, ansehen, zum Beispiel Briefe, die sie geschrieben haben oder kleine Schriften, die sie geschrieben haben. Und auch wenn wir solche Dinge lesen, dann können wir sie auch betrachten. Man liest es dann nicht wie ein ganz gewöhnliches Buch, also wie einen Roman, sondern man liest es eben sehr betrachtend. Man liest nur einen Abschnitt und überlegt sich dann darin, was soll das bedeuten? Was will mir Gott sagen? Zum Beispiel auch die Nachfolge Christi von Thomas von Kempis ist ein sehr gutes Buch, in dem man immer wieder nachschlagen kann und einfach so einen Abschnitt nehmen kann und dann darüber nachdenken. Man liest ihn und lässt ihn dann wirken. Man überlegt sich, Herr, was ist dein Wille? Was willst du mir sagen? Also Sie sehen sofort eine ganz andere Form des Gebetes. Natürlich kann sich dann dieses betrachtende Gebet auch in ein mündliches Gebet umwandeln. Also wir können dann wieder mündlich zu Gott beten, wir können ihn etwas fragen, wir können in einen Lobpreis Gottes einstimmen, wir können ein Vaterunser beten, wir können plötzlich in einen Rosenkranz oder einen Barmherzigkeitsrosenkranz einmünden. Das ist alles auch möglich. Da verfließen dann eben die Grenzen wieder. Aber grundsätzlich bleibt man bei so einem Text und mit Hilfe des Textes, der eben dann die Fantasie ein bisschen beherrschen soll, beziehungsweise die Aufmerksamkeit ein bisschen zügeln soll, deshalb ein Text, der uns hilft, die ganze Konzentration besser zu koordinieren auf etwas, damit man nicht zu sehr abschweift. Das ist eine andere Form des Gebetes. Der Katechismus sagt dann noch weiter, als Hilfe, die wir für das betrachtende Gebet nehmen können, gibt es das große Buch der Schöpfung und jenes der Geschichte. Also das sind die Ereignisse in der Geschichte und das Schauen, das Betrachten der Natur. Wenn Sie eine Blume anschauen, dann können Sie sofort etwas darüber erfahren. Sie können darüber nachdenken, was bedeutet das, die Schönheit Gottes und so weiter, die dahinter steckt. Oder eben geschichtliche Ereignisse, die sind, was will Gott uns damit sagen? Oder das Buch der Schöpfung kann durchaus auch die Genesis sein, das erste Buch in der Bibel, wo die ganze Schöpfungsgeschichte enthalten ist, beschrieben wird, wie Gott alles erschaffen hat, alles wunderbar erschaffen hat. Und aufgrund dessen kann man eben in eine Betrachtung kommen über die Größe Gottes. Schließlich auch, diese Dinge, das sind die Bücher, die der Katechismus hier konkret erwähnt, mit Hilfe derer wir in das betrachtende Gebet hineinkommen können. Also er sagt, da ist vor allem ein Suchen, das betrachtende Gebet. Der Geist sucht das Warum und das Wie des christlichen Lebens zu erfassen, um dem, was der Herr verlangt, zustimmen und antworten zu können. Also das Ziel des betrachtenden Gebetes ist es, anhand von guten geistlichen Stellen, Schriftstellen, etwas zu verstehen, was Gott von mir will, wie ich tiefer ins christliche Leben hineinwachsen kann.
In der nächsten Nummer 2706, dort heißt es, über gelesenes Nachsinnen heißt, diesem begegnen und es sich aneignen. So wird das Buch des Lebens aufgeschlagen. Dies ist der Übergang von den Gedanken zur Wirklichkeit. Der Demut und dem Glauben entsprechend werden darin die Bewegungen des Herzens wahrgenommen und beurteilt. Man muss die Wahrheit tun, um zum Licht zu kommen. Herr, was willst du, was soll ich tun?
Das Ziel des betrachtenden Gebetes ist, über das Gelesene nachzudenken. Und über das Gelesene etwas zu verstehen für das eigene Leben. Und wenn es für das eigene Leben fruchtbar wird, dann, so sagt der Katechismus hier, so wird das Buch des Lebens aufgeschlagen. Dann wird es wie eine Seite unseres eigenen Lebens aufgeschlagen. Plötzlich erhält ein Text, der vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, ein Evangeliumstext, für die heutige Zeit, für das Hier und Jetzt, eine ganz, für mein konkretes Leben, eine ganz konkrete Bedeutung. Und das ist dann ein Aktualisieren für das persönliche Leben. Daher sagen wir ja zu Recht, das Wort Gottes hat ewig Gültigkeit und ist nicht etwas, das vor 2000 Jahren Gültigkeit hatte und heute sollte es nicht mehr gültig sein, sondern gerade das Betrachten des Wortes Gottes, das darüber nachsinnen, das darüber nachdenken, das im Herzen erwägen, das führt dazu, das Wort Gottes wirklich zu aktualisieren in der heutigen Zeit, besser zu verstehen, für mein konkretes Leben zu erfassen. Und von daher ist es dann der Übergang von den Gedanken zur Wirklichkeit. Plötzlich wird das Wort Gottes ganz lebendig. Und ich verstehe, was Jesus damals gemeint hat, weil ich es verstehe, was er jetzt auch für mich meint. Der Demut und dem Glauben entsprechend werden darin die Bewegungen des Herzens wahrgenommen und beurteilt. Also man versucht dann auch, gerade wenn man einen Text aus der Bibel liest, zu verstehen, was regt sich in mir. Wir haben in unserer Pfarrei eine Bibelgruppe und ich bin da manchmal hingegangen. Es ist ein bisschen eine eigenständige Bibelgruppe, die nicht ich führe, sondern man versucht da nach den 7 Schritten der Bibel, des Bibelverständnisses nach Hirmer, Bischof Hirmer vorzugehen. Und ich habe da dann oft gemerkt, dass man einen Text liest und dann kommen sofort die Zweifel, die Schwierigkeiten. Und die ersten Wortmeldungen waren dann sehr oft, ich verstehe das nicht. Und das kann man ja heute nicht mehr so verstehen, das kann man ja nicht mehr so stehen lassen. Und das kann man ja heute so nicht mehr leben und so weiter. Im Grunde genommen ein ganz, ganz falscher Ansatz gegenüber dem Wort Gottes, weil man sollte mit Demut und mit Glauben entsprechend mal die Bewegungen des Herzens wahrnehmen und beurteilen. Und wenn irgendetwas da in mir sich regt bei einem Wort Gottes, wenn ich spüre, da kommt Widerstand auf, da sträubt sich etwas in mir, da will ich sagen, ja, das geht doch gar nicht, da will Gott mir vielleicht etwas ganz Besonderes sagen. Und da sollte ich demütig und gläubig sein und dann eben ins betrachtende Gebet hineinkommen und mir überlegen, Herr, was willst du mir sagen damit? Und dann kann das sehr weiterführen im geistlichen Leben. Und dann können gewisse Widerstände, die ich in mir aufgebaut habe, wirklich auch überwunden werden. Aber wie gesagt, das braucht Demut. Der Katechismus bringt das hier sehr schön auf den Punkt. Der Demut und dem Glauben entsprechend soll man die Bewegungen des Herzens wahrnehmen und beurteilen. Und dann, man muss die Wahrheit tun, um zum Licht zu kommen. Und die Wahrheit besteht darin, Herr, was willst du, was soll ich tun? Also im betrachtenden Gebet, vor allem der Heiligen Schrift, geht es darum, ich habe es vorhin schon erwähnt, den Willen Gottes besser zu erkennen. Und zwar der Wille Gottes ganz konkret für mich, nicht für die anderen Menschen, nicht auf sie schauen, sondern ganz konkret für mich. Was er mit diesem Text, mit diesem Evangeliumstext, den er vor 2000 Jahren gesprochen hat, heute und jetzt mir persönlich sagen will. Was soll ich tun? Und so kommt man dann durch das betrachtende Gebet in ein ganz neues Leben und durch das Leben in eine ganz neue Beziehung mit dem Herrn, weil das Evangelium plötzlich ganz aktuell wird, ganz gegenwärtig, ganz greifbar. Und das ist etwas sehr Schönes und hilft einem zutiefst zu wachsen im geistlichen Leben.
Herr Pfarrer Reschtab, ich habe einmal gehört, da hat jemand gesagt, ja, wir Christen, vor allem natürlich die Katholiken, wir gehen in die Eucharistie und die Eucharistie ist uns sehr wichtig. Und gleichzeitig sagte dieser Mann dann, aber genauso wichtig sollte uns irgendwie auch das Wort Gottes sein. Jetzt ist es aber für viele, gerade auch junge Menschen, schwierig. Die kommen vielleicht in eine Buchhandlung, sehen die Bibel unter vielen anderen Büchern und denken, was soll jetzt dieses Buch mehr in mir bewirken als irgendein spannender Roman oder sonst irgendwas, ein Buch mit irgendwelchen Lebensweisheiten drin. Was würden Sie diesem jungen Menschen raten?
Also Eigentlich würde ich Ihnen sagen, beginnt einmal, die Evangelien zu lesen. Und dann wird sich sofort etwas im Herzen bewegen, weil die Evangelien einfach eine ganz andere Dimension haben als irgendwelcher Roman. Sicher wird es nicht, vielleicht nicht ganz so spannend sein wie ein Roman, aber es gibt viel mehr für das persönliche Leben. Gerade wenn ich dann versuche, ich würde Ihnen vielleicht raten, das nicht einfach so zu durchzulesen wie ein Buch, sondern abschnittsweise und dann ein bisschen darüber nachdenken, was soll jetzt das? Was bedeutet das? Was will mir Jesus sagen? Es ist das Wort Gottes, würde ich erklären. Gott will dir durch dieses Wort etwas sagen. Versuche es zu ergreifen. Versuche zu verstehen, was jetzt Jesus dir durch diesen Text sagen will. Und dann, was die Heilige Messe betrifft, es ist nicht ganz richtig, dass die Heilige Messe das Wort Gottes vernachlässigt. Sie wissen, am Sonntag sind da zwei Lesungen und das Evangelium eigentlich vorzutragen, auch in vielen Pfarreien nur eine Lesung und dann das Evangelium vorgetragen wird. Und man sollte sich wirklich in der Heiligen Messe sehr vom Wort Gottes nähren. Neben der Eucharistie, die natürlich der absolute Höhepunkt ist, ist auch das Wort Gottes in der Messe sehr zentral und soll uns helfen, unser christliches Leben zu befruchten und zu verändern auch, dass wir besser im Leben drinstehen.
Herr Pfarrer Hellstab, meinen Sie, dass vielleicht das Wort Gottes zu wenig verehrt wird in Europa, sagen wir jetzt mal in den deutschsprachigen Ländern? Ich frage das im Hinblick auf eine eigene Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Ich war in Afrika und dort wurde die Heilige Schrift verehrt. Also die Leute sind in Prozessionen nach vorne gelaufen, wirklich so wie bei der Kommunion, muss man sich vorstellen, und haben die Heilige Schrift mit einem Kuss verehrt. Und was meinen Sie jetzt? Es ist in dem Sinne ja wirklich ein unterschiedlicher Umgang mit der Heiligen Schrift zu betrachten innerhalb der katholischen Kirche. Was meinen Sie dazu?
Ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit dieser Frage, weil ich den Umgang mit der Heiligen Bibel in anderen Ländern nicht kenne. Ich weiß es ein bisschen in der Schweiz und da muss man einfach sehen, grundsätzlich, dass der Charakter eines Afrikaners ganz anders ist. Und der Ausdruck, wie er seinen Glauben lebt, ist ganz anders. Also das weiß ich jetzt auch von Zeugenaussagen, nicht aus eigener Erfahrung, weil ich noch nie in Afrika war. Ich war ein ganz kleines Kind mal dort, aber weil mein Vater dafür das Rote Kreuz gearbeitet hat. Aber ich mag mich da nicht erinnern. Wir sind da sicher auch nicht in den Gottesdienst gegangen. Das wird ganz anders gelebt, da wird getanzt, da wird der Freude über die Gegenwart des Herrn ganz anders Ausdruck verliehen. Und wir müssen einfach mit unserer nüchternen europäischen Seele halt die ganze Sache ansehen. Was ich feststelle, ist, dass doch in sehr vielen Pfarreien, jetzt zumindest bei uns in der Schweiz, solche Bibelgruppen entstanden sind und weiterhin am Entstehen sind. Und dass Leute durchaus mit gutem Willen sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Es wird nie so sein wie in Afrika. Das wird nie dieses Leben sein, weil wir einfach Europäer ganz anders geartet sind. Wir haben eine ganz andere Seele. Wir drücken unseren Glauben ganz anders aus als Afrikaner oder Südamerikaner. Oder Asiaten, das lebt dort natürlich in einer ganz anderen Art und Weise und ist für uns sicher ziemlich ansteckend, weil wir es uns nicht so gewohnt sind. Aber bis wir dann auch in diesen Jubel einstimmen können und dieses Wort Gottes so verehren können, wie Sie jetzt eben gesagt haben, aus Afrika, das bräuchte doch einiges. Und da müssten wir doch unsere Hemmungen, die wir halt als Europäer doch ziemlich stark haben, unsere Hemmungen auch gegenüber dem Heiligen Geist ziemlich stark in Angriff nehmen und versuchen zu überwinden.
Sicherlich ist da eine solche Vielfalt aber auch gewollt. Gerade im Katechismus in der nächsten Nummer wird auch auf die verschiedenen Methoden zum betrachtenden Gebet und damit auch zur Heiligen Schrift eingegangen. Gehen wir darauf ein in Nummer 2707. Dort heißt es, die Methoden betrachtenden Gebetes sind so unterschiedlich wie die geistlichen Lehrer. Ein Christ soll regelmäßig meditieren. Andernfalls gleicht er dem Weg, dem felsigen oder dem dornenüberwachsenen Boden aus dem Gleichnis vom Sämann. Eine Methode aber ist nur ein Führer. So ist es wichtig, mit dem Heiligen Geist auf Christus Jesus, dem einzigen Weg des Gebetes, voranzuschreiten.
Das ist ein sehr wichtiger Paragraph. Es gibt verschiedene Arten, wie man das Wort Gottes oder auch Texte aus geistlichen Büchern liest und betrachtet. Und da muss vielleicht jeder selber seinen Weg finden, wie er das macht. Die einen, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich würde jetzt raten, nur abschnittsweise etwas zu lesen aus der Bibel und dann ein bisschen darüber nachzudenken. Das ist eine Methode. Man kann auch nur einen Satz nehmen oder eben einen ganzen Abschnitt, oder man kann auch anders vorgehen, man kann ein ganzes Kapitel lesen oder ein ganzes Buch aus der Bibel und dann erst darüber nachdenken. Also grundsätzlich muss jeder selber finden, was für ihn stimmt. Und alle Methoden sind eben in dem Sinne nur Methoden, sollen uns einfach helfen, tiefer zu Jesus Christus zu kommen, der ja der einzige Weg ist. Und auf diesem Weg mit Christus sollen wir voranschreiten, sagt hier der Katechismus. Es gibt es gibt immer wieder die Situationen, in denen wir das Gefühl haben, das betrachtende Gebet ist wie wenn wir auf felsigem Boden oder auf dornenüberwachsenem Boden stehen. Es geht nicht immer gleich leicht von Hand. Manchmal muss man wirklich sozusagen auf die Zähne beißen, man muss durchhalten. Das kommt später dann im Katechismus, nach diesen drei Übungen, auch die Prüfung des Gebetes, beziehungsweise der Kampf des Gebetes. Da gibt es halt, das kennen jeder, der betet, dass es nicht immer ganz einfach ist, einfach zu beten und eine gewisse Zeit sich auch für das Gebet jetzt herauszunehmen. Meistens ist es so, wenn man sich vornimmt, jetzt eine Viertelstunde zu beten, dann hat man das Gefühl, diese Viertelstunde geht überhaupt nie um. Und wenn es dann noch mehr ist, ja, dann wird es noch schwieriger. Aber wenn man einfach ohne Plan jetzt mal ins Gebet geht, dann geht vielleicht eine Viertelstunde ein andermal sehr, sehr schnell vorbei. Man hat gar nicht gemerkt, schon ist die Viertelstunde vorbei. Also hier kann es ganz unterschiedliche Bewegungen auch geben in der Seele. Eben der Katechismus vergleicht es mit dem Gleichnis vom Sämann, wo auch felsiger Boden und dornenüberwachsener Boden vorkommen. Also der Katechismus sagt hier klar, eine Methode ist immer nur ein Führer, ein Begleiter, eine Möglichkeit, es zu machen, etwas zu machen. Und wie gesagt, jeder muss von uns selber ein bisschen den Weg finden, wie es für ihn am besten geht mit dem betrachtenden Gebet. Aber meditieren, bei einem Text verbleiben, verweilen, wie es von der Mutter Gottes heißt, sie habe alles in ihrem Herzen erwogen, das ist doch etwas, so sagt der Katechismus, eine wichtige Sache. Ein Christ soll regelmäßig meditieren.
Herr Pfarrer Reschab, können wir etwas lernen hinsichtlich der Vielfalt der Methoden, und zwar von den evangelischen Christen?
Da müssen Sie mir jetzt weiterhelfen. Wie meinen Sie das?
Ich meine einfach, gerade bei den evangelischen Christen wird das Wort Gottes sehr stark verehrt. Also steht ziemlich im Mittelpunkt. Und vielleicht fallen Ihnen ja einige Beispiele ein, wie die evangelischen Christen mit dem Wort Gottes umgehen, mit der Schrift.
Muss ich jetzt fast passen, da weiß ich viel zu wenig. Ich war zwar einmal evangelisch reformiert, aber ich muss sagen, ich habe erst in der 7. Klasse zum ersten Mal im Religionsunterricht die Bibel in der Hand gehabt. Also ich muss persönlich sagen, dass ich jetzt mindestens von der reformierten Landeskirche hier in der Schweiz das Wort Gottes nicht sozusagen in die Wiege erhalten habe. Es wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Es ging sehr lange, bis ich denn mit dem Wort Gottes wirklich konfrontiert worden bin, und eigentlich erst auf meinem Weg der Bekehrung, des Weges zur katholischen Kirche, habe ich mich persönlich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Also da bin ich jetzt überfragt, wie das bei den evangelischen Christen gemacht wird. Grundsätzlich denke ich, vor allem in den Freikirchen wird das Wort Gottes viel stärker benutzt. Oder dann auch sogar in sektiererischen Gruppen, wie zum Beispiel, jetzt kommen mir gerade die Zeugen Jehovas in den Sinn, die ja wirklich nicht ein Vorbild sind. die werden dann indoktriniert mit dem Wort Gottes und die sehen dann nur noch sehr, sehr eng das Wort Gottes und verlieren dann etwas die Weite des Wortes Gottes. Aber vielleicht wissen Sie mehr und können Sie selber Ihre Frage beantworten, Frau Zurreich.
Ich denke, der Katechismus geht in der nächsten Nummer ja auch nochmal darauf ein, wie wir mit dem Heiligen Wort umgehen können, mit der Heiligen Schrift. So lesen wir in der Nummer 2708, das betrachtende Gebet macht vom Denken, von der Einbildungskraft, von der Gefühlsbewegung und vom Verlangen Gebrauch. Dieser Einsatz ist notwendig, um die Wahrheiten des Glaubens zu vertiefen, die Umkehr des Herzens anzuregen und den Willen zur Nachfolge Christi zu stärken. Das christliche Gebet bemüht sich vor allem, über die Mysterien Christi nachzusinnen, wie das bei der Schriftlesung der Lectio Divina und beim Rosenkranz geschieht. Diese Form betenden Nachdenkens ist von großem Wert, aber das christliche Gebet soll noch mehr erstreben, die liebende Erkenntnis Christi und die Vereinigung mit ihm.
Ja, hier wird wieder schön gesagt, dass alle Bewegungen im Herzen, die Einbildungskraft, die Gefühlsbewegungen, auch das Verlangen, manchmal haben wir wenig Verlangen, manchmal haben wir mehr Verlangen, manchmal möchten wir wirklich mit ganzem Herzen beten, manchmal müssen wir uns fast ein bisschen überwinden. All das hat auch Platz oder seinen Stellenwert im betrachtenden Gebet. Alles kann fruchtbar werden, wenn ich es eben auf Gott ausrichte, auf Jesus Christus ausrichte. Hier wird noch einmal sehr deutlich gesagt, dass das letzte Ziel des christlichen Gebetes die liebende Erkenntnis Christi ist und die Vereinigung mit ihm. Und alles, was wir betrachten, die Geheimnisse, die Mysterien, die Geheimnisse Christi, also zum Beispiel jetzt gerade in der Fastenzeit ist es sehr sinnvoll, den Kreuzweg zu betrachten, die einzelnen Stationen durchzugehen. Man muss da gar nicht ein Buch dabei haben, der uns die Betrachtungen vorlegt, sondern man kann selber zum Beispiel die Bilder eines Kreuzweges anschauen und dann darüber nachdenken. Was bedeutet jetzt das? Was willst du mir damit sagen? Die Begegnung mit der Mutter Gottes. Was hat dir die Mutter Gottes gegeben, Jesus? Was hast du ihr gegeben in diesem Moment? Was war das für eine Begegnung? Oder der Fall, als er dreimal gefallen ist. Warum dreimal gefallen? Die Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hat. Was hat das jetzt für mich zu bedeuten? Man kann dann auch den eigenen Schmerz irgendwo, wenn man Schulterschmerzen hat oder Knieschmerzen oder Hüftschmerzen oder so, mal schauen, wo Jesus auch diesen Schmerz erlebt hat. Und dann kann man über den Schmerz wieder stärker mit Jesus verbunden sein. Das ist etwas sehr, sehr Tiefgehendes. Wenn man das einfach ganz versucht, ganz lebendig werden zu lassen im Betrachten dieser Geheimnisse oder auch die Geheimnisse des Rosenkranzes, die 20 Geheimnisse, die wir haben, dass man einfach vielleicht auch mal ohne das Gegrüßet seist du Maria nur diese Geheimnisse heranzieht und ein bisschen darüber nachdenkt. Wenn es geht im Rosenkranz, ist das gut, und sonst einfach mal nur in einem stillen Gebet darüber nachdenken, die schmerzhaften Geheimnisse, die freudenreichen Geheimnisse, die lichtreichen Geheimnisse und die freudenreichen oder die glorreichen Geheimnisse kommen noch. Also diese Dinge ein bisschen zu betrachten, darüber nachzudenken, dass, ja, was bedeutet es? Und letztlich sollen all diese Dinge, noch einmal wiederhole ich es, was der Katechismus sagt, die liebende Erkenntnis Christi und die Vereinigung mit ihm fördern. Alles soll uns zu einer größeren Liebe ihm gegenüber führen. Das ist das Wichtigste, dass das Gebet immer wieder ein Ausdruck ist der Liebe, eine liebende Begegnung mit dem Herrn. Und die Liebe ist dann auch das Zentrale, das Suchen der Liebe Gottes im nächsten Abschnitt im inneren Gebet.
Danke, Herr Pfarrer Reschab, für Ihre Vertiefungen zum betrachtenden Gebet.
Thank you.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie mit dabei sind in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Herr Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können sich natürlich gerne mit einbringen in das Thema betrachtendes Gebet. Als ersten Hörer hat uns Herr Burkhard Schrottke erreicht. Grüß Gott, Herr Burkhard Schrottke.
Ja, grüß Gott auch. Ich habe gerne in Ausführungen gelauscht über das Gebeten und diese Beziehung, die man da hat. Und mir ist beim Beten ein Vergleich aufgekommen, dass wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, eine Suche, eine Sehnsucht nach ihm, dass ich was wissen will von ihm. Und die Betrachtung alleine reicht mir nicht. Also ist immer das Bibellesen ein Korrektiv. Das ist, denke ich, wie wenn ich in jemanden verliebt bin, jetzt ganz sachlich menschlich, will ich von dem was hören. Und da will ich auch mehr wissen. Dann will ich wissen, wie er lebt. Dann will ich wissen, was gewesen ist. Und das erzählt er mir. Und so erfahren wir das aus der Bibel und aus dem Evangelium. Das ist so das, wie es mir gegangen ist, warum ich es auch immer wieder neu und gerne lese. Und jetzt in der Frage, die Sie hatten zu den evangelischen Christen, also in meiner Klasse, ich bin in Norddeutschland groß geworden, überwiegend Lutheraner, habe ich in der Grundschule eigentlich einen ganz netten Bibelreligionsunterricht gehabt, insofern, dass man von den Taten Christi was gehört hat. Aber das Gebetsleben oder das Einnehmen in den Alltag, da ist nicht viel gewesen, auch später zur Konfirmation. Es gab einen Bibelspruch für die Evangelischen. Aber nicht, dass man da eine Beziehung gesucht hat. Ich denke, da ist die evangelische Kirche schwieriger dran als die katholische, weil man sich dann auf die Lutherbibel berufen hat und sehr wenige dann überhaupt noch in den alten Schriften immer wieder das Korrektiv oder die das Verständnis nach den Ursprachen gesucht haben. Und eine andere Sache dabei, ebenso kenne ich das aus den Erzählungen. Einer meiner Großonkel ist nach Norddeutschland gegangen, hat dort evangelisch geheiratet. Die Frau hat dem zugestimmt, dass die Kinder katholisch erzogen werden. Sie selber hat ihr evangelisches Leben und auch Gebetsleben gepflegt. Das hieß dann eben das Tagesgebet, Tischgebete, aber auch die regelmäßige Lesung und Betrachtung in der Bibel. Also das gibt es schon, aber das ist immer, wie man sich selber entscheidet und wie das in der familiären Tradition ist. Das wollte ich mit reingeben.
Ja, danke, Herr Burkhard Schrottke, für Ihren Beitrag.
Ade. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Was der Herr gesagt hat bezüglich der Liebe zu Christus und ihn auch kennenlernen wollen, da hat er vollkommen recht. Das ist etwas anderes als das betrachtende Gebet. Das ist das Lesen des Evangeliums, um ihn kennenzulernen, um einfach zu wissen, was er getan hat, um ihm in diesem Sinne auch näher zu kommen, um das Vertrauen ihm gegenüber stärker zu wecken. Das betrachtende Gebet hat dann aber das Ziel, das Wort, das er gesprochen hat, für sich selber fruchtbar werden zu lassen und das ein bisschen noch stärker zu überlegen, was bedeutet das jetzt für mich und was willst du, Jesus, mir konkret sagen? Ich kann zum Beispiel die Bergpredigt lesen und da weiß ich, was Jesus gesagt hat. Aber erst dann, wenn ich sie für mich selber anwende und mir überlege, was willst du mir damit sagen, dann wird diese Bergpredigt, zum Beispiel die Bergpredigt, erst richtig lebendig und aktuell in der heutigen Zeit. Aber was er gesagt hat, das stimmt sehr, sehr, weil auch Hieronymus, der heilige Hieronymus, hat gesagt, die Bibel nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Und wenn wir Christus kennenlernen wollen, dann müssen wir eben die Heilige Schrift lesen, um so dann näher zu kommen. Das wollte ich noch einfach ergänzen, zum Verstehen, was der Sinn des betrachtenden Gebetes ist. Das ist etwas anderes, als einfach zum Beispiel die ganze Bibel einmal zu lesen, um so das Wirken Jesu besser kennenzulernen.
Ich denke, zu dem Beitrag von Herrn Burkhard Schrottke passt das auch nochmal, was in der Nummer 2007 und 6 zum Ausdruck kam. Die Frage, was soll ich tun, Herr, was willst du? Da kommt ein sehr starkes Vertrauen zum Ausdruck durch diese beiden Fragen. Und ich denke, Herr Burkhard Schrottke liegt sicherlich sehr, sehr richtig, dass das Gebet immer auch mit Vertrauen zu tun hat. Herr Pfarrer Rellstab, eine Hörerin, die jetzt nicht auf Sendung gehen wollte, hat eine Frage und zwar zum ruhenden Gebet. Können Sie etwas dazu sagen?
Das ruhende Gebet, ich denke, das geht so ein bisschen in die Form des russischen Pilgers, des inneren Gebetes, das ständige Gebet des russischen Pilgers, dass man das Gebet so intus hat, in sich hat, dass es wie automatisch dann geht. Und sonst hat das innere, das ruhende Gebet natürlich auch mit dem inneren Gebet zu tun. Also ich denke, Ziel auch des ruhenden Gebetes ist es, Christus mehr zu lieben, ihm näher zu kommen, wie es hier im Katechismus heißt, die liebende Erkenntnis Christi und die Vereinigung mit ihm zu fördern. Und das Ruhen bei Gott, einfach bei ihm sein, das ist eine Form des inneren Gebetes. Wir werden dann, ich weiß nicht, ob wir heute noch Zeit haben, darüber zu sprechen, aber das ist eine Möglichkeit, das innere Gebet zu pflegen. Einfach beim Herr zu sein, aus Liebe zu ihm, weil man eben dieses Vertrauen, das vorhin angesprochen worden ist, jetzt so stark in sich hat, dass man einfach beim Herrn sein möchte. Man möchte keine Worte sprechen, sondern man möchte einfach zuhören. Es ist wie der heilige Johannes, der an der Brust des Herrn im Abendmahlsaal sich anlehnt und wahrscheinlich seinen Herzschlag gehört hat. So einfach sich anlehnen beim Herrn, um bei ihm zu ruhen, zur inneren Ruhe zu kommen, Kraft zu schöpfen aus der tiefen Verbundenheit mit dem Herrn. Also das ruhende Gebet, denke ich, ist eine Form des inneren Gebetes. Aber ich bin da nicht absoluter Spezialist für all diese Dinge. Das ist jetzt einfach das, was mir der Heilige Geist in diesem Moment eingegeben hat. Ich möchte noch etwas zu den Methoden sagen, wenn Sie mir erlauben.
Ja, gerne.
Auch das Zeit. Ich habe vorhin die 7 Schritte einer möglichen Methode erwähnt. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Ich bin vorhin einfach darüber hinweggegangen. Also die 7 Schritte, das ist eine Form, die man in Afrika entwickelt hat, und zwar ein deutscher Bischof, Bischof Hirmer, der versucht hat, unter die ganz einfache Bevölkerung das Wort Gottes stärker zu bringen, stärker zu verbreiten. Und er hat dann diese 7 Schritte entwickelt. Im ersten Schritt wird man eingeladen. Wir werden uns bewusst, dass der Herr in unserer Mitte ist. Jemand macht einfach ein Gebet. Er versucht, das im Gebet auszudrücken. Das Bewusstsein, Jesus ist da, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Man kann auch ein Lied singen. Das spielt keine Rolle. Einfach dieses Bewusstsein, der Herr wird eingeladen und er ist bei uns. Auch der Heilige Geist kann eingeladen werden, damit er da ist. Das ist der erste Schritt. Also das kann auch sehr kurz sein. Und dann im zweiten Schritt, man liest einen Text und verweilt dann bei diesem Text. Man kann auch Worte, man hat den Text vor Augen, man schlägt die Bibel auf und liest ihn. Man kann ihn auch in verschiedenen Versionen lesen, damit man auch andere Übersetzungen hört und vielleicht aus den verschiedenen Übersetzungen auch ein bisschen besser merkt, was da eigentlich gewesen sein könnte. Dann verweilt man bei diesem Text. Man kann auch einzelne Sätze oder einzelne Worte aus diesem Text einfach wiederholen, ohne dass man eine Predigt macht oder dass es eine Diskussion gibt. Man spricht es einfach 3-mal aus. Das ist die Methode, um einfach ein wichtiges Wort, das jemanden getroffen hat in der Runde, zu hören. Und dann denkt man natürlich sofort ein bisschen darüber nach, was heißt das jetzt für mich oder so. Dann hält man auch, das vierte Schritt ist dann das Schweigen für eine fest umrissene Zeit, das muss man bestimmen, lassen wir Gott in der Stille zu uns sprechen. Also man versucht in sich zu hören, Herr, was willst du mir mit diesem Text sagen? Und dann kommt der fünfte Schritt, das ist dann das Teilen. Man spricht hier auch in diesen 7 Schritten vom Bibelteilen. Das Teilen kann jeder etwas in Worte fassen, etwas sagen, das für ihn wichtig ist. Jetzt vielleicht mehr als im dritten Schritt, wo man nur einfach einzelne Worte oder Sätze wiederholt hat. Man kann einen Eindruck vermitteln. Dann wird aber nicht diskutiert, sondern man lässt das einfach stehen. Jeder kann eben, das ist dann sehr oft gekommen, ich habe Mühe mit dem, ich habe Mühe mit dem. Und das ist eigentlich schade. Es sollte wirklich versucht werden, das, was Jesus einem offenbart hat, was der Heilige Geist durch dieses Wort in einem bewirkt hat, zum Ausdruck zu bringen. Im sechsten Schritt sollte man dann überlegen, was der Herr will, dass wir tun. Also konkret ins Handeln übergehen. Und meistens nimmt dann die Bibelgruppe sich etwas vor, was sie auf die nächste Woche oder die übernächste Woche, wenn sie sich wieder treffen, jetzt besonders im Alltag üben möchten. Und dann im siebten Schritt wird noch miteinander gebetet und da kann jeder einfach ganz frei sein Gebet auch zum Ausdruck bringen mit dem mündlichen Gebet. Das sind so die sieben Schritte, also einladen, Jesus ist bei uns, den Text lesen, im dritten Schritt dabei verweilen, dann auch vierter Schritt schweigen, im fünften Schritt teilen, das, was meinen berührt hat, zum Ausdruck bringen, sechster Schritt überlegen, was will Gott, wie sollen wir handeln und im siebten Schritt dann das Beten. Das wollte ich noch sagen. Und das andere, was hier noch im Katechismus gesagt wird, ist die Lectio Divina. Das haben wir gerade im Abschnitt 2708 gehört. Hier ist es das Ziel, dass man ja Christus besser nachfolgen kann. Dieser Einsatz ist notwendig, um die Wahrheiten des Glaubens zu vertiefen, die Umkehr des Herzens anzuregen und den Willen zur Nachfolge Christi zu stärken. Das christliche Gebet bemüht sich vor allem, über die Mysterien Christi nachzusinnen, wie das bei der Schriftlesung der Lectio Divina und beim Rosenkranz geschieht. Die Lectio Divina, das ist eine Form des Lesens der Bibel. Beim ersten Schritt, das sind dann vier Schritte, die Lectio, das aufmerksame Lesen eines Abschnittes der Bibel. Beim zweiten Schritt die Meditatio, das Nachdenken über den gelesenen Abschnitt. Der dritte Schritt die Oratio, die Ereignisse des Nachdenkens werden in einem Gebet formuliert. Und schließlich die Contemplatio, das Gebet mündet in die schweigende Anbetung Gottes. Das ist die Lectio Divina, die auch von Papst Benedikt dem 16. schon mehrmals erwähnt worden ist bei seinen Katechesen, die eben einem sehr stark hilft, in die tiefere Verbindung mit dem Herrn zu kommen und das Wort Gottes für sich persönlich besser zu erfassen. Das sind zwei Methoden, die ich noch konkreter erwähnen wollte, die wir sehr kennen in der katholischen Kirche.
Herr Pfarrer Reschab, diese Methoden, die reichen sicherlich wirklich mitten in den Alltag hinein und es ist gut, dass Sie diese zwei Methoden nochmals herausgestellt haben. Mir fällt auch gerade noch eine Methode ein, und zwar gibt es doch diese kleinen Kästchen, manchmal sind es auch Stoffbeutelchen, in denen viele kleine Zettelchen drauf sind. Auf jedem Zettel steht eine Bibelstelle. Und es ist so dann die Handhabung, dass derjenige ein kurzes Gebet zum Heiligen Geist spricht und dann ein Zettelchen zieht und dann sieht er eine Bibelstelle darauf und liest diese Bibelstelle, die oftmals erstaunlich mitten in den Alltag und vielleicht in das jeweilige Anliegen hineinpasst. Kennen Sie das auch, Herr Pfarrer Reschab?
Ich kenne etwas Ähnliches. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich Volksmissionen gemacht habe und manchmal immer noch mache. Und da haben wir einen Abend, der dem Wort Gottes geweiht ist. Da sprechen wir über das Wort Gottes, der lebendige Umgang mit dem Wort Gottes. Wir ermuntern dann die Leute auch, dass sie die Bibel wieder einmal hervornehmen. Und dann kommen die Leute auch und legen ihre Hand auf die Bibel, die offene Bibel, und als Ausdruck, dass sie wirklich Ja sagen zum Wort Gottes. Und am Schluss verteilen wir Missionare den Leuten einen Zettel. Das heißt, es sind viele verschiedene Worte aus der Bibel aufgeschrieben in einem Korb, und dann kommen die Leute nach vorne und ziehen so einen Zettel und wir lesen ihn dann den Leuten vor und geben dann den Zettel mit nach Hause. Und das hat also tatsächlich eine ganz, ganz tiefe Wirkung in den Leuten, weil das Wort Gottes manchmal so präzis ist und den Leuten genau in dieser Situation hilft. Manchmal genügt ein Satz, den wir wirklich von ganzem Herzen lesen oder annehmen, der uns wirklich etwas verändern kann. Was auch möglich ist, das ist wieder eine andere Methode, die mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, ist einfach die Bibel zufälligerweise aufschlagen. Vielleicht hat man eine Frage, vielleicht hat man ein Problem, und dann schlägt man auf und mit dem Finger irgendwo hin tippen Und dann liest man diesen Satz. Und sehr oft ist das genau die Antwort, die ich für irgendetwas gesucht habe. Auch das ist eine Möglichkeit, in das betrachtende Gebet hineinzukommen. Danke für den Hinweis.
Herr Pfarrer Rellstab, es ist doch so, dass gerade vielleicht auch viele junge Menschen viele Unsicherheiten in sich spüren und dann denken, ja, könnte ich jetzt irgendwo eine Antwort finden? Manche suchen es im Pendeln oder in anderen okkulten Praktiken. Ich denke, da wäre doch sicher gerade eine Antwort von unserer katholischen Seite aus, dass man wirklich die Heilige Schrift so handhabt, wie wir es gerade eben besprochen haben. Was meinen Sie?
Ja, ganz bestimmt. Das ist sicher besser als irgendetwas anderes, weil es ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat einfach eine heilende, erlösende, befreiende, knotenlösende Kraft. Und die dürfen wir wirklich in Anspruch nehmen. Man muss den Weg finden, wie man mit der Heiligen Schrift umgeht. Aber gerade in solchen Momenten, wo man einfach eine Frage hat und nicht mehr so genau weiter weiß, dann soll man die Bibel aufschlagen und mal schauen, was Gott mir sagen will. Das kann im Alten Testament, das kann im Neuen Testament sein. Man betet vorher vielleicht zum Heiligen Geist: Herr, Heiliger Geist, gib mir die richtige Antwort, und dann aufs Geratewohl öffnen und man erhält eine Antwort. Und wenn die erste Antwort wirklich gar nichts gegeben hat, dann kann man es noch ein zweites oder drittes Mal versuchen. Aber gewöhnlich ist es die erste Antwort, die wirklich weiterhilft.
Ja, Pfarrer Rellstab, dass wir wirklich diesen Heiligen Geist haben, dafür bitte ich Sie jetzt, dass Sie uns den priesterlichen Segen spenden am Ende dieser Katechismus-Sendung.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, erlöse sie, stärke sie, heile sie von allen Krankheiten an Körper, Seele und Geist, schütze sie vor allen widergöttlichen Mächten, führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, für Ihr Dabeisein hier in der Katechismus-Sendung zum Thema Gebet. Das ist immer wieder sehr erbauend und interessant. Ihnen wünsche ich alles Gute. Auf Wiederhören, Herr Pfarrer.
Auf Wiederhören, Frau Zureich, und Wiederhören, liebe Zuhörer. Dankeschön fürs Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal gehen wir dann auf das innere Gebet ein, innerhalb der Formen des Gebetes. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich fürs Zuhören, dass Sie sich in die Sendung mit eingebracht haben. Ihnen wünsche ich eine große Offenheit für den Heiligen Geist, dass wir wirklich ganz offen sind für das Wort Gottes im Alltag. Alles Gute Ihnen, Ihre Marianne Zureich.